Es geht weiter im Hebräerbrief, Hebräer 10. Vielleicht erinnern sich einige noch an die letzte Predigt. Da ging es darum, dass Jesus uns ein für alle Mal geheiligt hat und dass wir deshalb voller Zuversicht zu Gott kommen können, also erwartungsvoll beten können und von Gott alles Gute empfangen können. Wer im Glauben auf Jesus sieht, auf sein Opfer am Kreuz, so hieß es da, der ist befreit vom bösen und anklagenden Gewissen. Denn für alle, die in Christus Jesus sind, gibt es keine Verdammnis. Dieses in Christus sein ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite wird heute beleuchtet. Aus Glauben leben. Und beide Begriffe bergen denselben Inhalt, nämlich wer Gott tatsächlich Gott sein lässt, der wird auch seinen Verheißungen trauen. Er wird alle Erwartungen auf ihn richten und in allen wesentlichen Fragen des Lebens keine Hoffnung auf sich selbst setzen. Erst recht nicht in bedrohlichen Situationen. Darauf geht heute der Verfasser des Hebräerbriefs ein. Er betont, Leben im Glauben wird im Gegenwind erprobt und vertieft. Gerade in den Schwierigkeiten hält der Gläubige stand, weil er von Gott gehalten wird. Ich lese jetzt mal diese letzten Verse des 10. Kapitels, 32 bis 39. Gedenkt der früheren Tage, an denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wart, erduldet habt einen großen Kampf des Leidens, indem ihr zum Teil selbst durch Schmähungen und Bedrängnisse zum Schauspiel geworden seid, zum Teil Gemeinschaft hattet mit denen, welchen es so erging. Denn ihr habt mit den Gefangenen gelitten und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, weil ihr wisst, dass ihr ein besseres und bleibendes Habe besitzt. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll und wird nicht lange ausbleiben. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele kein Gefallen an ihm. Das war ein Zitat aus dem Propheten Habakuk. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen und verdammt werden, sondern von denen, die glauben und die Seelen erretten. Jetzt sehen wir ja klarer als beim letzten Mal, in welch einer bedrohlichen Lage sich die Empfänger des Hebräerbriefes befanden, die ersten Empfänger, was sie durchgemacht haben in diesen wenigen Jahrzehnten zwischen der Kreuzigung und Auferstehung Jesu und der nun bevorstehenden Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 nach Christi Geburt durch die Römer, waren sie, diese ersten Jünger Jesu, schweren Verfolgungen ausgesetzt und anhaltendem Druck. Sie hatten einen Kampf zu erdulden, der mit Leiden verbunden war. Schmähungen, wir haben es eben gehört, Verlust von Hab und Gut, Gefängnis. Es hat also nach der ersten Generation der Jünger Jesu nun auch die zweite Generation getroffen. Auch sie erfuhren am eigenen Leib, was Jesus sagte, als er mit ihnen auf dem Weg zum Garten Gethsemane war. Da sagte er, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Johannes 15. Und dann sagt er, haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Es mangelt uns mit Sicherheit an Vorstellungskraft, um uns in diese damalige böse Lage für die Gläubigen hineinzuversetzen. Denn wir leben ja in einem Rechtsstaat, in dem seit Jahrzehnten die Ausübung des Glaubens in der Verfassung verankert ist. Aber zum Beispiel bis 1989, der ein oder andere gehört dazu, gab es auch in der DDR für bekennende Christen Benachteiligungen, Bedrückungen und noch härter in den 12 Jahren des Naziterrors in ganz Deutschland von 1933 bis 1945. Da wurden ja nicht wenige Christen um ihres Glaubenswillens verfolgt und wegen ihres Widerstands gegen diese Mordbande umgebracht. Dietrich Bonhoeffer war einer von ihnen. Ich zitiere mal einige Sätze von ihm, damit wir bei dieser Betrachtung des Bibelwortes über die Verfolgungen stärker vielleicht mit hineingenommen werden, womöglich sogar berührt werden. Bonhoeffer hat 2 Jahre vor seiner Hinrichtung am Galgen Folgendes geschrieben, notiert, später wurde das in Buchform veröffentlicht: Wer hält stand? Die große Maskerade des Bösen hat alle ethischen Begriffe durcheinander gewirbelt. Wer hält stand? Allein der, dem nicht seine Vernunft, nicht sein Prinzip, sein Gewissen, seine Freiheit, seine Tugend der letzte Maßstab ist, sondern der, der dies alles zu opfern bereit ist, wenn er im Glauben und in alleiniger Bindung an Gott zu gehorsamer und verantwortlicher Tat gerufen ist. Der Verantwortliche, dessen Leben nichts sein will, als eine Antwort auf Gottes Frage und Ruf. Und Bonhoeffer hat ja, wie wir wissen, selbst diese Verantwortlichkeit durchlitten, aber getragen von dieser Gewissheit, ich zitiere: Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, so fährt er fort, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. Zitat Ende. In schweren Zeiten werden sie uns ja genommen, diese herkömmlichen Hilfsmöglichkeiten, die unseren Alltag regeln. Und deshalb wächst gerade in schweren Zeiten die Chance, dass unser Leben zu einer Bestätigung des Satzes wird, den vor über 100 Jahren ein Mann Gottes niedergeschrieben hat, der Theologe Hermann Betzel. Er lautet: Glauben heißt, seine Abhängigkeit von Gott als Glück zu empfinden. Und früher oder später wird jeder und jede von uns, die jetzt hier sitzt, an diesen Punkt geführt, egal ob wir nun unter Verfolgungen leiden oder nicht. Denn es geschieht für jeden Menschen in der äußersten Zuspitzung seiner Lebenskrise, dann, wenn die Seele sich vom Leib scheidet, dann erleben wir das totale Angewiesensein auf Jesus. Wohl dem, der dann erlebt, weil er heute schon dieses ganz auf Jesus setzen eingeübt hat, wohl dem, der dann erfährt, dass alles Glück, alle Seligkeit, alle Herrlichkeit ihm garantiert ist in Christus Jesus. Dass nichts anderes mehr gilt, allein die bergende Macht und Gnade Gottes. Er wird nichts mehr auf sich selbst setzen können. Wenn wir das heute noch tun, jeder von uns tut es reflexhaft, das gehört zu unserer Natur, wir sollten heute neu bewusst umkehren von unserer falschen Selbstsicherheit und uns darin üben, miteinander auch, dass wir uns allein auf Jesus verlassen. Martin Luther hat dazu geschrieben, mögen uns die Herzensverführer, das sind die Prediger der Eigengerechtigkeit, also des religiösen Leistungsdenkens, mögen uns diese Herzensverführer durch unser ganzes Leben hindurch auch noch so genarrt haben. Hier wenigstens im Sterben stürzen die guten Werke, sagt Luther. Da stürzt die Gesetzesgerechtigkeit und übrig bleibt allein der Glaube und die Anrufung der lautersten Barmherzigkeit Gottes. Das erlebt man in Verfolgungen und wie gesagt, spätestens, wenn es mit uns hier zu Ende geht. Und genau das ruft nun auch der Autor des Hebräerbriefs diesen christusgläubigen Juden zu, die unter den Verfolgungen der gesetzlichen Eiferer müde und mürbe geworden sind. Und jede Gemeinde wird müde und mürbe, wenn das Gesetz gepredigt wird und nicht das Evangelium. Er sagt, werft euer Vertrauen in den barmherzigen Gott nicht weg, euren kostbaren Glauben in euren Erlöser und in euren hohen Priester Jesus. Werft euer Vertrauen nicht weg, das eine so große Belohnung hat. Gott belohnt die, die sich von ihm beschenken lassen. Das gehört zu den schönen Geheimnissen des Glaubens. Geduld, so geht es aber weiter, habt ihr nötig, damit ihr auch den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Das taucht hier zum zweiten Mal auf im Hebräerbrief. Das Wort Geduld, dieses Kennzeichen des Glaubenslebens, Geduld, im 6. Kapitel schreibt er, dass ihr nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen ererben. Und dazu ermutigt er dann ein drittes Mal im vorletzten Kapitel des Hebräerbriefes, da kommen wir noch hin, im 12. Kapitel, da sagt er, lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Die etwas genauere Elberfelder Übersetzung bringt da jedes Mal statt Geduld den Begriff Harren und Ausharren. Dann nimmt sie einen Ton aus dem Alten Testament auf, besonders aus den Psalmen Davids, wo dieses Harren, wir haben es eben gehört, ständig sich wiederholt. Keiner wird zu Schanden, Psalm 25, der auf dich, Herr, harrt. Und dann hat David ja, wir haben es eben auch gehört, dieser Gewissheit, die Bitte angefügt, leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft, täglich harre ich auf dich. Also David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil, wie man hier sieht, weil er nichts von sich erwartet hat, sondern sein Vertrauen auf Gott gesetzt hat. Er will geleitet werden, er will regiert werden, das sagt er ausdrücklich. Er gehört also zu diesen klugen Menschen, die ihre Schwachheit in sich selbst nicht länger bemänteln, sondern ihre Abhängigkeit von Gott als Glück empfinden. David und Bezalel und viele unter uns hoffentlich auch. Und deshalb wartet er, weil er die Abhängigkeit von Gott als Glück empfindet, wartet er auf dessen Eingreifen. Und wann immer er nicht gewartet hatte übrigens, dann fiel er in Sünde. Das zeigt die Bibel ja auch. Im 40. Psalm beschreibt David uns anschaulich, wie dieses Warten, dieses Harren auf Gott in der Praxis aussieht. Ich lese nur die ersten beiden Sätze. Ich harrte des Herrn und er neigte sich zu mir und hörte mein Schreien. Er zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm. Also, das ist ein wirklich gutes biblisches Lehrstück. Harren auf Gott ist kein dumpfes Dahinbrüten. Es ist auch kein lähmendes Selbstgespräch, sondern David war höchst aktiv. Er schrie, was wir uns kaum noch vorstellen können. Wann schreien wir? Also man kann auch leise schreien, aber er schrie immer wieder zu seinem Gott. Ich würde sagen, er schrie hemmungslos. Nicht einmal, nicht einige Male, sondern immer wieder. Er kannte keine falschen Hemmungen. Es gibt in den Psalmen Davids eine endlose Reihe von Schreimitteilungen. Ich bringe mal wenige Beispiele. Psalm 5, vernimm mein Schreien, mein König und mein Gott. Psalm 17, Herr, höre die gerechte Sache, merk auf mein Schreien. Psalm 18, als mir Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Und mein Schreien kam vor ihn zu seinen Ohren. Psalm 30, Herr, mein Gott, als ich schrie zu dir, da machtest du mich gesund. Und dann gibt es diese verlässliche Verheißung für uns alle in Psalm 34, wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und er rettet sie aus aller ihrer Not. Sowohl die Rettung aus aller Not wie auch Davids Gesundung geschah gewiss nicht so, ja, instant. Münze rein, Gesundheit raus. Man kann aus den verschiedenen Psalmen sehen, dass das Schreien zu Gott aus anhaltendem Warten geschah. Immer wieder. Besonders anschaulich in Psalm 69, ein Satz daraus, da bekennt David, ich habe mich müde geschrien. Mein Hals ist heiser, meine Augen sind trübe geworden, weil ich so lange harren muss auf meinen Gott. So viel wird klar in all diesen und in den gesamten anderen Worten der Bibel. Harren auf Gott ist undenkbar ohne Vertrauen in Gott. Und Vertrauen in Gott findet seinen Ausdruck stets im Beten zu Gott. Ob flüsternd oder schreiend oder stammelnd, das ist die Serie. Harren, weil, Vertrauen, Vertrauen, beten. Wir sind wieder letzten Sonntag ja auch schon in diesem Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubenslebens. Es geht um dieses einzigartige Privileg, das Gott uns in die Hand gegeben, ins Herz gegeben hat, dass wir voller Vertrauen zuversichtlich zum Thron der Gnade kommen können und beten können. Beten. Beten ist keine Leistung, sondern, wir haben es schon gehört, es ist eine einzigartige Chance, die uns Gott jeden Tag anbietet. Und wer so hingeht zum Thron der Gnade, der empfängt Barmherzigkeit und Hilfe. Beten ermöglicht uns, ohne Sorgen zu leben. Was die Welt als Leichtfertigkeit ansieht, das bezeichnet Gott als die höchste Tugend, dass wir ohne Sorgen leben. Beten heißt Glauben. Und damit sind wir im Zentrum des heutigen Abschnitts angekommen, im Zentrum der ganzen Bibel. Wir sind angekommen bei Jesus Christus, der, wie es im Epheserbrief heißt, durch den Glauben in unseren Herzen wohnt. Wir sind bei Jesus angekommen, der uns aus der Macht des Teufels und des Todes befreit hat, damit wir bei ihm das Leben haben. Bei Jesus Christus, durch dessen Opfer am Kreuz wir ein für allemal geheiligt sind, also sein Eigentum sind, ihm gehören wir, nicht uns. Jesus ist, so sagt die Bibel, auch im Hebräerbrief, der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Er ist das Fundament und die Erfüllung dieses krönenden Verses, den wir eben am Ende des Hebräerbriefs 10 gelesen haben. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Und das Wort hat es in sich, das steht ja der Autor der Bibel, der Heilige Geist, nimmt dieses Wort so wichtig und will es uns immer wieder neu ins Herz sprechen, dass er es 4-mal in der Bibel ausbreitet. Beim Propheten Habakuk, im Römerbrief 1, im Galaterbrief, Und nun zum vierten Mal im Hebräerbrief. Dieses Wort hat ja in Luthers Herz und Gewissen die Befreiung von gesetzlichem Denken und damit auch die Befreiung von Angst vor Gott ausgelöst. Und damit hat er auch die Sturmflut der Reformation ausgelöst. Durch diesen Satz, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und dieser Satz bricht auch heute und morgen immer wieder Dämme des Widerstandes gegen die Gnade Gottes. Die Natur des Menschen will die Gnade Gottes nicht. Die Natur des Menschen will, dass ich um meiner Verdienste und um meiner tollen Dinge von Gott akzeptiert werde. Wir wollen uns nicht beschenken lassen. Aber dieses Wort bricht Dämme des Widerstandes. Wer aus Glauben lebt, damit wir das mal richtig zusammen sehen, der lebt doch unter der Herrschaft Christi. Und wer unter der Herrschaft Christi lebt, das ist nicht wenig, das ist alles, der lebt unter der Gnade. Es gibt Menschen, die meinen, unter der Gnade leben, das ist etwas nebenbei Geschenktes. Oder das sagen oder betonen Menschen wie Paulus und Martin Luther, weil sie es sich leicht machen. Gott macht es uns leicht und wir wollen es uns schwer machen. Erstaunlich zäh und hinhaltend wehren sich die Menschen damals in Jerusalem, heute noch in Bonn und sonst wo in der Welt, auch bekehrte Christen, wir wehren uns immer wieder gegen diese gütige, geduldige, ermutigende Zusage Gottes, dass er uns in seinem Sohn alles geschenkt hat. Also dass alles Gnade ist. Alles. Er hat uns geschaffen durch seinen Sohn, ohne unser Zutun. Damit fing es an. Er hat uns erwählt in Christus Jesus, ohne unser Zutun. Er hat uns erlöst durch Jesus, ohne unser Zutun. Er hat uns geheiligt und gerecht gesprochen durch den gekreuzigten und auferstandenen, ohne unser Zutun. Berufen hat er uns, also zu sich gerufen, in Christus Jesus, ohne unser Zutun. Den rettenden Glauben hat er uns durch ihn geschenkt, durch Jesus, ohne unser Zutun. Und doch sind wir, die so überfließend Beschenkten, existenziell an dieser gewaltigen Geschenkaktion beteiligt. Denn Gottes Wort trifft uns ja mitten ins Herz. Gott nimmt uns ja ernst. Er manipuliert nicht, aber er trifft uns. Er trifft uns so ins Herz, dass wir heilsam erschüttert werden und dass wir merken, ich brauche mehr als mein bisheriges Leben. Und dann entdecken wir, dank der Gnade Gottes, dieses Meer, das ist ja Jesus Christus. Also wir sind voll dabei. Er zeugt auch in uns durch seinen Geist diesen Glauben. Das heißt, durch das Wort seid ihr wiedergeboren, durch das Wort, das da bleibt. Es bleibt in uns. Dafür sorgt Gott. Und Gottes allmächtiger Wille umfasst uns. Uns, die von ihm Geliebten, so sehr, dass wir, die wir von Natur aus so ich-zentriert und stolz sind, dass wir selbst immer mehr in seinem Willen leben wollen, dass wir allmählich tatsächlich von ihm empfangen wollen und das Gute, das er uns bereitet hat, auch tun wollen. Welch ein 100%iger Unterschied zum gesetzlichen Leben. Der ganze Mensch ist in seiner Begegnung mit Gott gefordert. Der ganze Mensch. Und er steht in der Verantwortung. Er hat Antwort zu geben, wir haben es eben bei Bonhoeffer schon gehört, auf den Anruf und den Anspruch Gottes. Der Allmächtige hat das erste und das letzte Wort gesprochen und er spricht es immer wieder neu zu uns, aber er zwingt uns nicht. Er ruft allen, die zu seinem Volk gehören, diesen berühmten Satz aus dem Jeremia zu, vom Propheten Jeremia 31. Ich habe dich je und je geliebt und deshalb habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Aus lauter Güte, nur daraus. Das ist die Gerechtigkeit Gottes, dass er uns gibt, was wir nicht haben, weil wir alles, was wir nötig hatten, im Sündenfall verloren haben. Also gießt er seine Liebe in die Herzen von uns Lieblosen von Natur aus. Lieblosen. Er gießt es durch seinen Geist, wie wir in Römer 5,5 lesen können, den er uns gegeben hat. Auch da wieder das Geschenk. Er schafft in uns Heillosen das Heil und erschüttet seine Barmherzigkeit über uns, die Unbarmherzigen, aus. Das ist Gerechtigkeit Gottes. Und er zieht uns Treulose in seine Treue hinein. Mit Seilen der Liebe, heißt es beim Propheten Hosea. Wer das hört und glaubt, der hört die Stimme des liebenden Gottes. Der hört die Stimme Jesu. Heute steht über dem, in den Losungen Wort zur Woche oder Wort, zum, ja, Wort zur Woche, das Wort von Jesus: Kommt her zu mir, er zieht uns. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft. Das heißt nichts anderes, dass Jesus sagt: Kommt her zu mir, dem Retter und Hüter eurer Seelen. Wir ziehen gemeinsam weiter unter einem Joch. Das ist dann das Leben der Gerechten. Sie gehen mit Jesus weiter. Sie bekommen dadurch, dass sie mit Jesus weitergehen unter dem Joch, sie bekommen dadurch immer mehr Anteil an der göttlichen Natur. 2. Petrus 1. Und sie erkennen, dass ihm alle Wahrheit zu eigen ist. Und sie werden ihm deshalb in allen Dingen Recht geben. Das kann man von vornherein schon festlegen. Ich kann mich heute entscheiden, ich tue es hier mit neu vor euren Augen, ich entscheide mich, dass ich Gott in allen Dingen Recht geben will, auch wenn ich vieles nicht begreife am Anfang, wenn Seltsames mir geschehen sollte. Ihm Recht geben heißt, dass wir von ihm lernen wollen, so wie David. Zeige mir deine Wege, lehre mich deine Steige. Das heißt also dann auch, dass wir immer danach trachten, dass unbedingt sein Wille geschieht, weil mein Wille auf jeden Fall, er sagt, kommt zu mir, so werdet ihr Ruhe haben für eure Seelen. Wenn mein Wille geschieht, geschieht garantiert Unruhe in meinem Leben. Ich erlebe es täglich, heute Morgen erst wieder. Es geschieht Unfrieden und Durcheinander, wenn mein Wille geschieht. Deshalb will ich, dass Gottes Wille geschieht. Zusammengefasst kann man sagen, die von Gott gerecht Gesprochenen freuen sich über die Herrschaft Jesu in ihrem Leben. Und sie werden jubeln mit dem Johannes, 1. Kapitel, von seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Wir werden es erleben, das ist eine Garantieerklärung Gottes, wenn uns diese Entschlossenheit auch leitet, alles von ihm. Diese kaum fassbare Zusage Gottes, der Gerechte wird aus Glauben leben, die findet ihre Konkretisierung in dem Satz, der Gerechte wird voll und ganz aus Jesus Christus leben. Ganz aus ihm. Nehmen Gnade um Gnade. Er wird leben aus seiner Versöhnung, die er am Kreuz erwirkt hat. Er wird leben aus seiner Gerechtigkeit, die er den Auserwählten gibt. Und er wird leben aus seiner Fülle. Denn in Christus sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und je mehr ich aus seiner Fülle leben und aus seiner Erkenntnis, erfahre ich ewiges Leben. Jesus betet im hohen priesterlichen Gebet, Johannes 17, das ist das ewige Leben, dass sie dich erkennen und Jesus Christus. Also, wenn wir so dem Evangelium Gottes Recht geben und nur noch an Jesus Christus glauben und nicht mehr an uns, dann werden wir mit dankbarem Herzen den Schlusssatz nachsprechen, der heute im 10. Kapitel des Hebräerbriefs steht. Das ist auch der Schlusssatz für heute. Wir sind nicht von denen, die zurückweichen und verdammt werden, sondern von denen, die glauben und die Seele erretten. Dank unseres Retters. Ich bete ein kurzes Gebet. Wenn jemand auch was beten will, kann er sich anschließend noch dazu begeben.